Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis geben von einem Ereignis, das nach landläufiger Auffassung so gar nicht zu dem Bild des lieben, süßen Heilandes passen will. Von der Tempelreinigung. Wir brauchen den ganzen Christus Gottes. Wir brauchen das gesamte Spannungsfeld des Wortes der Schrift. Wir dürfen an keiner Akzentverschiebung leiden. Das heißt, dass wir den Ton auf die eine oder andere Seite legen und so das Kraftfeld der Mitte verlassen. Unser Glaube ist so gesund, wie die Wortverkündigung gesund ist, die wir haben. Und unsere Liebe und unsere Hoffnung ist so biblisch und so klar und so strahlend und so fruchtbar, wie wir das verstehen, was die Schrift unter Hoffnung oder Erwartung und Liebe verstanden wissen will. Lasst mich deshalb heute Abend einmal ein Wort sagen über die Tempelreinigung. Und zwar geschaut nach der gesamten Schrift, denn jedes Wort unseres Gottes ist siebenfach geläutert oder gereinigt. Das heißt, es läuft durch sieben Filter, wenn wir uns modern ausdrücken wollen. Es hat eine siebenfache Bedeutung, wie auch der Heilige Geist ein siebenfacher Geist ist, wie auch in der Natur schon das Licht gebrochen in sieben Farben leuchtet. Wie überhaupt die Siebenzahl eine wunderbare, geheimnisvolle Bedeutung hat in unserer Bibel. Ich will dieses Ereignis noch einmal kurz, weil wir ja nur es in Umrissen kennen werden, uns vor Augen stellen, indem ich die drei Berichte über die Tempelreinigung und vorlese. Ich lese sie nach Matthäus, Markus und Johannes. Und dann wollen wir uns fragen, wie will der Heilige Geist dieses Ereignis der Vergangenheit verstanden haben? Denn das, was war, ist jetzt. Und das, was jetzt ist, wird sein. Also ist die Tempelreinigung nach diesem Wort und nach vielen anderen Worten etwas, was eine Vergangenheitserfüllung hat, denn sie hat sich einmal so vollzogen, Wort für Wort, Buchstaben für Buchstaben, wie ich sie jetzt vorlese. Sie hat aber auch eine Gegenwartsbedeutung und hat Zukunftserfüllungen. Denn jedes Wort der Schrift geht durch Vorerfüllungen, Teilerfüllungen oder präsentistische Erfüllungen, Gegenwartserfüllungen und Vollerfüllungen. Erst wenn wir das verstanden haben, wird uns die Bibel zu Wort Gottes und nicht zu einer Sammlung von mehr oder weniger verständlichen oder unnützen Sprüchen, wie viele meinen. Gott gebe uns diese Schau, wie der Geist Gottes sie haben will, wie Gott selbst sie uns da erreicht, die uns erst ins Vollmaß und in die Gesundung und in die Leuchtkraft des ganzen Evangeliums hineinschauen lässt und, wenn wir demütig und gehorsam sind, hineinführt zum Staunen und zur Anbetung. Ich lese zunächst also die drei Berichte und beginne mit den drei Versen aus Matthäus 21, Vers 12 bis 14, wo geschrieben steht: Jesus trat in den Tempel Gottes und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten zu ihm, nachdem er Nachschümmertagen die Kapitalisten, ein Wort, das euch ja nicht fremd ist, hinausgeworfen hatte. Da traten zu ihm Blinde und Lahme in dem Tempel. Und er heilte sie. Das ist der eine Bericht. Dazu der zweite, Markus 11, 11, 12 und 15 bis 18. Da heißt es, Markus 11, Vers 11. Da lesen wir, er zog in Jerusalem ein und ging in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Er hat sich also erstmal alles angeschaut, hat alles betrachtet, über alles umhergeblickt. Und dann war es spät und er ging nach Bethanien. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Ja, hat er denn kein Abendessen gehabt? Hat er denn nicht gefrühstückt? Jedenfalls nicht. Er hat wohl, wie wir nach anderen Meldungen und seinen Gepflogenheiten glauben dürfen, in der Nacht gebetet und gefastet. Zumindest hat er gefastet. Es hungerte ihn. Vers 15, und sie kommen nach Jerusalem, und als sie in den Tempel eingetreten waren, fing er an auszutreiben, die in dem Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. Das Tragen offener Gefäße an heiligen Orten hat eine tiefe Bedeutung, auf die kann ich jetzt nicht eingehen. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für ganz Israel. Nein, für alle Nationen. Ja, das stimmt doch nicht, denn in den Tempel darf doch nur ein Jude und ins Heiligtum nur ein Priester und das Allerheiligste nur der Hohepriester. Wie kann der Herr sagen, ein Bethaus für alle Nationen? Hier bricht etwas von der Symbolik, von der Prophetie, von der Fern- und Tiefschau des Wortes Gottes durch. Das ist ein Programm, das ist eine Enthüllung, das ist eine Verheißung. Das ist das Wort für alle Nationen, das ist etwas Gewaltiges. Wir kommen vielleicht nachher dran, wenn die Zeit reicht. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbrächten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre. Soweit. Und jetzt noch den dritten Bericht, Johannes 2, Vers 13. Johannes 2, 13. Da steht geschrieben. Das Passa der Juden war nahe. Es ist ein Unterschied, ob es heißt das Passa Gottes oder das Passa der Juden. Ob es heißt der Tempel Gottes oder der Tempel der Juden. Überall, wo in der Schrift eine heilige Sache mit den Juden in Verbindung gebracht wird, bedeutet das, ich, der lebendige Gott, habe dieses zur Form gewordene Gefäß verlassen. Es ist ein Passa der Juden, ein Fest der Juden, ein Tempel der Juden, was eigentlich ein Tempel Gottes, ein Passa Gottes sein sollte. Deshalb ist auch die Frage, ist dieses Haus hier, in dem wir jetzt sind, ist dein Leib, dein Körper, ist der ein Haus des Herrn oder ein Haus eines Menschen oder einer Organisation? Das ist die Frage. Wir lesen weiter, das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem.
nach Jerusalem, der Burg des Friedens. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler da sitzen. Ja, da sieht man sie da sitzen. Mit ihrem Geld und ihren Gold- und Silbermünzen und so weiter. Da saßen sie. Dick und breit und fett. Und er machte eine Geißel aus Stricken. Also Stricke waren da. Schnüre. Aber die haben nicht genügt. Die hat er geflochten. Und machte eine Geißel daraus. Für das, was er vorhatte. In heiligem Zorn. In göttlichem Auftrag. Der liebe, süße Heiland. Er machte eine Geißel von Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen, und die Münze der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier. Machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Es gibt einen verzehrenden, Stricke bildenden, knüpfenden Eifer Gottes. Auch in unserem Leben. Hat nicht auch Paulus gesagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer? Ihr bricht etwas von der Art durch, die uns Feiglingen oft fehlt. Die Juden antworteten und sprachen, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Beweise jetzt durch ein Wunder, dass du ein Recht hast, so in dem Tempel dich zu benehmen. Beweise das durch ein Wunder. Hier kein Zeichen. Dass du so etwas tust. Stellt euch vor, da käme einer zur Tür herein und würde da den Tisch umstürzen und die Kanzel umschmeißen und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir alle uns täglich zusehen würden, aber sie waren gebannt. Und es gab neue Wirkungen. Es gab Heilungen auf der einen Seite und Hass und Mordgedanken der Pharisäer und Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Das waren ja die beiden Folgen nach den ersten Berichten, wenn ihr genau zugehört habt. Gib uns ein Zeichen. Jesus antwortete und sprach, brechet diesen Tempel ab. Welchen Tempel? Er sagt, diesen Tempel, er stand ja mitten im Vorhof des Tempels. Brechet diesen Tempel ab. Ich glaube nicht, dass er auf sich selbst gedeutet hat. Glaube ich nicht. Er sagte, breche diesen Tempel ab. Und dann sagte er, in drei Tagen, und das will ich so darstellen, er sagte nicht, in drei Tagen will ich ihn aufbauen. Er sagte, in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Ein hingestürzter Mensch wird aufgerichtet. Ein zerstörter, abgebrochener Tempel, ein zerstörtes Gebäude oder eine Pyramide wird aufgebaut. Wir wollen aufs Wort merken. Breche diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Meine Freunde, wenn wir unsere Bibel lesen mit heiligem brennendem Interesse und der Gebet. Und wir lesen dieses Wort, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Da gewinnt der Begriff Tempel sogleich einen ganz neuen Inhalt. Und als er aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, welches Jesus gesprochen hatte. Das ist nun der dritte Bericht. Und nun lasst mich versuchen, etwas zu diesem Ereignis zu sagen. Dazwischen eine ganz profane und private Bitte. Ich bin ein bisschen temperamentvoll von Natur. Meine Vorfahren waren Waldenser und Hugenotten aus Südfrankreich und Norditalien. Und das liegt mir im Blut. Da kann ich nicht so furchtbar fromm und steif dastehen wie andere. Das kann ich eben nicht. Ja, und wenn ich mich von dem Mikrofon entferne, und dann hört ihr nichts mehr. Und dann sagt ihr, ja, da gehe ich nicht mehr hin, da hört man ja nichts. Dann bitte ich, wenn ihr mich nicht versteht, dann hebt einfach den Arm hoch. Bitte tut das. Hebt einfach den Arm hoch. Der ist dabei. Und da weiß ich, ich habe entweder langsamer zu sprechen oder deutlicher zu sprechen oder muss näher am Mikrofon bleiben. Also, helft mir bitte. Nicht wahr, das wollen wir doch. Ja, wir haben ja keine sakralen, feierlichen Handlungen wie die Heiden, sondern wir haben ja hier eine Versammlung, wo wir von Herz zu Herz reden wollen und uns gegenseitig dienen wollen. Ich diene euch mit dem, was ich habe. Jetzt dient mir auch, indem ihr mir, wenn ihr nicht gut versteht, wenn ich entweder zu rasch rede, was manchmal vorkommt, oder wenn ich nicht laut genug rede, das heißt hier in diesem Fall nicht nah genug am Mikrofon bin, dann bitte hebt die Hand hoch. Ich sage dann sogar Danke dafür. Also bitte. So, ich habe nun die drei Berichte gelesen und möchte auf die geschichtliche Bedeutung nicht eingehen. Denn die erste Bedeutung jedes Wortes Gottes ist die sogenannte Es-Bedeutung oder sachliche Bedeutung oder historische Erfüllung oder die geschichtliche Wahrheit. Das war damals so. So gewiss wie der Krieg 1870, 71 war, so gewiss war auch diese Tempelreinigung. Die war so. Ein historisches Ereignis. Und was die bedeutete, das versteht ein Kind, dass die Verkäufer da Geschäfte machten, dass es ihnen darum zu tun war, dass sie Geld verdienten und da diese frommen Sachen benutzten und so weiter und dass der Jesus sie rausgeschmissen hat. Das versteht ein kleines Kind, ein Schulkind von 10 Jahren. Darüber braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Wir als Gottesmenschen, wir als solche, die den Geist Gottes haben, wir als die, denen der Herr das Wort öffnete, wir haben darauf viel mehr zu lernen. Und ich habe ja als Überschrift über den Abend das höchste und letzte gesetzt, was es gibt, die kosmische Bedeutung der Tempelreinigung. Das heißt, was bedeutet die Tempelreinigung für das Weltall? Und haben wir dafür auch Schriftbelege? Natürlich haben wir die. Sonst könnte ich ja nicht wagen, solch eine Themasitzung, eine Themastellung zu geben. Ich will aber versuchen, nach dem Wort der Schrift und der Anweisung des Wortes Gottes, euch 7 Deutungen zu geben, auf der Ich- und Du- und Er-Linie. Nach dem Vorhof, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Während wir die Es-Linie, es war einmal, es vollzog sich einmal, es geschah einmal vor 2000 Jahren, die wollen wir voraussetzen, nachdem ich die 3 Berichte gelesen habe, als bekannt und ohne weiteres verständlich. Was der Herr da ausräumt, wo man seinen Namen missbraucht, wo man seinen Namen benutzt, um sich selbst zu ehren oder um sich zu bereichern, dass der Herr da Schluss macht mit einer Geißel und alles umschmeißt, das brauche ich nicht auszuführen. Das ist uns selbstverständlich. Uns geht es um mehr. Ich will nun versuchen, in siebenfacher Deutung, in 7 Antworten darzulegen, nach der Schrift, nach dem Wort Gottes, was diese Tempelreinigung bedeutet. Weil jedes Ereignis der Schrift, das in der Vergangenheit sich vollzogen hat und durch diesen Vollzug abgeschlossen zu sein scheint, weil das nur ein Programm ist zur Erfüllung auf einer höheren Ebene. Weil all das, ich will jetzt einmal das etwas plastischer, etwas realer, etwas verständlicher sagen, all das, was zum Beispiel Israel erlebt hat, weil das ein Abbild ist und eine Ermahnung ist und eine Ermunterung ist für uns. Denn was Israel nach außen hin erlebt hat, seine Knechtschaft, seine Befreiung, seine Wüstenwanderung und so weiter, das ist ein Abbild von dem, was wir erleben. Und so erst wird uns das Alte Testament verständlich, wenn wir begreifen, was gewesen ist, ist das, was jetzt ist. Was Israel nach außen hin erfahren hat, erfahren wir nach innen hin am Herzen. Das ist die Bedeutung, die man die erbauliche Anwendung nennt, oder die Erfüllung auf der Ich-Linie. Was im Tempel geschehen ist, vollzieht sich an deinem Ich persönlich. Denn im ersten Korintherbrief, ich will nicht all die Stellen nennen oder aufschlagen, ihr kennt sie, im ersten Korintherbrief wird uns gesagt, im 6. Kapitel, im 3. Kapitel, im 2. Korinther 6 und so weiter, 2. Korinther 5 und vielen anderen Stellen, wird uns gesagt, dass unser Körper, dein Körper und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du nicht, dass dein Körper, dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Christus wohnt in dir, der du ein Gotteskind bist. Das gilt natürlich nur für die Gläubigen, weil aber hier sicher auch noch Unerrettete da sind. Da muss ich hier sagen, Christus will einziehen in dein Leben, wie der Herr deines Lebens werden, wie deine Sünde beseitigen, deine Schuld tilgen und dir die Kraft geben zu einem neuen, gottgefälligen Leben der Anbetung und der Freude. Das will der Herr, das kann er, wenn du aufrichtig bist, dir heute Abend schenken. Das kann er jetzt dir geben, ehe ich diesen begonnenen Satz vollende, wenn du dich ihm liebst. Und Glauben heißt sich dem Herrn geben. Das muss ich sagen, sonst wird es für viele unverständlich. Also, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja, kommt es denn davor, wenn man errettet ist, Christus sein Leben gegeben hat und er unser Leben geworden ist, der in uns wohnt, kommt es davor, dass in diesem Raum unseres Herzens, unserer Gedanken, unseres, ich will jetzt psychologisch modern reden, unseres Bewusstseins, unseres Unterbewusstseins und unseres Unbewussten, kommt es denn davor, dass da noch Schmutz ist und Unsauberes und Unlauteres, dass da noch Geschäftemacherei ist und Hochmut und so weiter? Ist das denn möglich, dass ein Körper, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, nicht nur sein will, sondern wirklich ist, dass in diesem Tempel das vorkommt, was im Tempel zu Jerusalem vorgekommen ist? Ist denn das möglich? Bitte gebt mir mal eine Antwort. Ihr hättet ruhig alle Ja sagen dürfen. Da hätte ich mit Ja gesagt. Und dabei hätte ich mich gemeint und du dich und jeder mich, meine Freunde. Und weil dem so ist, deshalb ist die Geschichte von der Tempelreinigung gegeben. Und wer sagt, oh, das geht uns gar nicht an, das geht Israel an. Wer das sagt, der hat keine Ahnung von der Bibel und kennt den Verfasser der Bibel, den Heiligen Geist, noch nicht recht. Wer so sagt, das geht dich sehr wohl an, denn was gewesen ist, ist das, was jetzt ist. Das war in Jerusalem, im Tempel, und jetzt ist dein Körper, da steht geschrieben, ist dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes, und jetzt kommt das auch vor, dass Jesus hineintritt mit einer Geißel, dass Jesus da die Tische umstößt und das Geld herunterrollt und die Tiere hinausjagt, die sich in deinem Vorhof festnisten wollen. Dein Hochmut und deine Fleischeslust, dein böses Mundwerk und dein Trotz und dein Stolz. Meine Lieben, dein Leib und die Gefahren, die ihm drohen, wenn du ein Kind Gottes bist, ist dargestellt durch den Tempel und das, was an Unrat in ihm war. Denn das, was gewesen ist, ist das, was jetzt ist. Das ist dein Gotteswort. Sucht nach in eurer Konkordanz. Meine Freunde, das ist die persönliche Bedeutung, Nummer eins. Und wenn man aus dem Tempel Gottes eine Mördergrube gemacht hat, kann auch unser Herz eine Mördergrube sein. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und wer seinen Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Das ist ein Frommer. Das ist ja die Rede von Brüdern, von Glaubensbrüdern. Hast du schon deinen Bruder gehasst? Hast du schon einem Bruder, einer Schwester hinter dem Rücken das Misstrauen ausgesprochen, statt ihn zu lieben und für ihn zu beten und ihn zu segnen? Brüder, wir sind alle ohne Ausnahme schon solche gewesen, die den Tempel Gottes, das heißt unseren Körper, unser Bewusstsein, unser Denken, Fühlen und Wollen zu einer Mördergrube gemacht haben. Und dabei soll es ein Bethaus sein, soll Lob und Dank hochsteigen, sollen Fürbitte und Gebet dargebracht werden, wie wir heute Mittag gesehen haben. und stattdessen Mördergrube. Wie viel Zeit benutzen wir pro Tag? Ich gebe euch jetzt wieder eine Mathematikaufgabe, wie heute Nachmittag. Wie viele Minuten benutzen wir pro Tag, um zu beten und anzubeten? Und wie viele Minuten benutzen wir, um über andere zu schwätzen? Bitte? Wollen wir es mal prüfen? Was sind das für ernste Dinge? Und was macht Jesus? Er tritt hinein mit einer Geißel. Verstehst du jetzt manches in deinem Leben? Manche Schläge, manche Demütigung. Verstehst du, warum deine Ehe nicht glücklich ist? Verstehst du, warum keine Frucht aus deinem Wort kommt? Verstehst du, warum du nicht loben und danken kannst, alle Zeit für alles? Verstehst du es jetzt? Ich beginne zu verstehen, ich weiß es. Ich habe oft gerufen, und jetzt sage ich euch etwas, ich gebe ein Zeugnis vor dem lebendigen Gott. Oft gerufen, Herr, lieber lass mich sterben und nimm mich weg, als dass ich untauglich und untreu werde, als dass ich jetzt nicht treu erfunden werde. Herr, lass mich lieber sterben als sündigen. Wie oft habe ich das gerufen, in heiligem Ernst? Weil ich die Möglichkeiten, die Gefahr sehe, weil die bei mir da ist. Weißt du, bei dir nicht? Bei dir auch, wer du auch seist. Brüder, wir stehen in der Gefahr, dass der Tempel Gottes, der unser Körper ist. Wir reden jetzt nicht mehr von dem in Jerusalem. Da rede ich, haben wir verstanden. Versteht Jesus Kind? Wir reden von dem da, in diesem Tempel. Ein Körper, ein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da ist immer wieder von Zeit zu Zeit eine Tempelreinigung nötig. Ist eine Tempelreinigung nötig? Oder ist das nicht so, ihr lieben Frauen, ihr Hausfrauen, wenn ihr Großputz gehabt habt im Frühjahr? Ja, ist da im nächsten Frühjahr schon wieder ein Großputz nötig? Ihr Frauen? Bitte? Ja, ja, wieder? Das seid ja so dreckige Leute. Seid ihr so schmutzige Leute? Wir leben in einer Welt, umbrandet von der Sünde in jeder Form. In einer Welt, in der wir dauernd Ansatzflächen bieten dem Bösen. Und wir brauchen die Tempelreinigung. Jesus hat nicht nur Tempel gereinigt, er hat auch wunderbar gelehrt und geheilt und erquickt und so weiter. Das hat er auch, aber er hat auch den Tempel gereinigt. Und so brauchen wir immer wieder einmal eine heilsame Tempelreinigung. Wo Jesus hereintritt, gerichtsmäßig, mit Schmerzen, mit Leiden, mit Demütigungen, die wir durch andere erfahren, das ist nötig. Ich habe durch andere Menschen auch Demütigungen erfahren. Ich habe eben einen Brief bekommen. Und da hat jemand irgendwo auf einer Konferenz gesagt, ein Schweizer war es wohl oder eine Schweizerin, ich weiß es nicht genau, ist jemand aus der Schweiz, ja, wann wird sich jetzt Bruder Heller endlich scheiden lassen? Nie in meinem Leben daran gedacht, mich von meiner lieben, kranken Frau, die seit 22 Jahren krank ist, scheiden zu lassen. Nie in meinem Leben. Der Gedanke ist mir nicht gekommen. Ich würde es nie tun. Ich würde lieber sterben, als das tun. Und so fragen die Leute. Ja, das ist für mich eine Tempelreinigung, die ich aus Gottes Hand nehme. Diese Lüge und Verleumdung, die damit ausgesprochen wird. Das ist eine Verleumdung. Aber ich zürne nicht. Früher habe ich den gezürnt. Heute nicht mehr. Heute nehme ich das als eine Tempelreinigung Gottes. Und lasse es mir zum Besten dienen. Und wenn mir jemand sagen würde, weißt du, wer das ist? Würde ich sagen, nein, ich weiß nicht, ich will doch gar nicht wissen. Wenn der Herr sagt, verfluche ihm, dann soll man mir fluchen. So hat David gesagt. Ich bin dabei, das zu lernen. Ich nehme alles als Tempelreinigung und da dient es mir zum Besten. Da kann ich loben und danken und mich freuen. Meine Freunde, erlaubt, wenn ich so ganz persönlich das sage, denn ich habe den Brief vorhin erst gelesen. Ja. Also noch einmal. Die Tempelreinigung, die sich vor 2000 Jahren in Jerusalem vollzogen hat, ist etwas, was sich auch in deinem und meinem Körper, in meiner Seele, in deinem Geiste immer wieder einmal vollziehen muss. Und wenn du in einer dreckigen, staubigen Straße lebst und wohnst, etwa wie im Westen, im Ruhrgebiet und so weiter, in der Nähe einer Kohlenzeche und einer Halde, und da muss eben öfter mal geputzt werden, da ist mehr Dreck und Staub und Ruß. Und so ist es auch hier. Und ich habe den Eindruck über Berlin, über diesen riesigen Berlin, da ist eine Glocke gestülpt, der Dämonen von Sünde und Bosheit und Fleischeslust stärker als in anderen Gegenden ihr Wesen treibt. Das ist nicht nur meine Überzeugung. Das ist so bei allen Großstädten. Und ihr seid halt mal eine Großstadt. Und da brauchen wir persönlich, wie wir da, ohne es zu ahnen und zu wollen, angesteckt werden, brauchen wir immer wieder einmal eine Tempelreinigung. Nicht um uns zu quälen, sondern der Tempel soll ja gereinigt werden. Er soll ja nicht zerstört werden. Aber er hat sich nicht reinigen lassen. Ich rede jetzt in Bilder. Und deshalb musste er zerstört werden. Aber er wird dann wieder aufgebaut werden. Schöner als zuvor. Denn der Tempel im tausendjährigen Reich wird schöner sein. Und deshalb wurden die alten Tempel vernichtet. Euch leuchtet jetzt schon etwas auf. Reinigung ist die Vorstufe der Heiligung. Und Heiligung ist der Weg zur Vollendung. Es gibt keine Vollendung ohne Heiligung, es gibt keine Heiligung oder Reinigung. Reinigung ist die Wegnahme des Bösen, Schlechten, Schmutzigen, was nicht taucht. Das ist Reinigung und die brauchen wir. Bitte, wie oft wascht ihr euch Berliner denn? Alle 8 Tage mal oder jeden Tag? Ja, und so wie wir unseren Körper reinigen und unsere Nägel reinigen und unsere Schuhe putzen und so weiter ausbürsten, und so weiter, so brauchen wir noch viel mehr die Reinigung der Seele, das steht in der Schrift, Reinigung der Seele, und die Reinigung des Geistes, das ist Reinigung von jeder Befleckung des Geistes, steht auch in der Schrift, es gibt eine Reinigung des Geistes, es gibt eine Reinigung der Seele, und es gibt eine Reinigung des Leibes. Meine lieben Freunde, die Reinigung ist etwas Notwendiges. Reinigung ist die Wegnahme des Schlechten, und Heiligung ist der Zustrom des göttlichen Guten und Reinen, der Kraft, der Freude und der Fülle und der Seligkeit und der Vollmacht. Und eine Heiligung findet nur da statt, wo Reinigung stattfindet. So wie ihr Frauen, wenn ihr meinetwegen, ihr habt, sagen wir mal, eine Tonne feinstes Öl bekommen und wollt das nicht in der Tonne da entnehmen, sondern füllen, dann holt ihr euch 10 oder 20 Flaschen und diese Flaschen, die reinigt ihr erst. Eventuell früher hat man sie ausgeschwefelt. Heute macht man das ein bisschen moderner. Aber auf jeden Fall reinigt ihr die Flaschen und dann gießt ihr das Öl hinein. So macht auch Gott, wenn er uns gereinigt hat, so wie Christus den Tempel gereinigt hat, als er hinausgepeitscht hat und umgeworfen hat und die Tiere fortgejagt hat und eine Geißel gedreht hat, wie die Erde reinschlug. Dann nach der Reinigung kommt die Heiligung. Dann fließen euch die Gottes Freude, die Gottes Kräfte und die Gottes Vollmacht zu. Ohne Reinigung nicht. Ohne Reinigung nicht. Ohne Reinigung gehen wir alle, du und ich, zugrunde. Und auf die Heiligung kommt die Vollendung. Das ist das Programm. Da kann man nichts überspringen. Da kann man nichts raussuchen und sagen, ja, Heiligung. Ja, ich möchte voll Heiligen Geistes werden. Oh. Das ist ja wunderbar. Jawohl, kannst du, sollst du. Aber das Fundament, die Voraussetzung der Heiligung ist die Reinigung. Und das ist natürlich eine unangenehme Sache. Nicht wahr, wenn die Frau dann mit dem Schrubber rumgeht und alles die Möbel durcheinander stellt, da wird es den Männern unangenehm. Ja. Also, ich muss aber weitergehen. Ich will euch hier 7 Antworten geben, habe erst eine gegeben. Persönlich, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Zweitens. Nicht nur der Körper des Einzelnen, sondern die Gemeinde in ihrer Totalität, in ihrer Gesamtheit, ist der Leib, der Körper Christi. Breche diesen Tempel ab. Breche ihn ab. Ich werde ihn aufrichten. Und so ist nicht nur der Einzelne, der geht einen Weg des Abgebrochenwerdens und des Wiederaufgerichtetwerdens durch Christus, den er selbst gegangen ist, der Herr Jesus, er ist ja nach 3 Tagen auferstanden, sondern auf die Gesamtgemeinde geht ein Weg des Zerbrochenwerdens, aber des Wiederaufgerichteten vollendet werden. Durch die Reinigung und die Heiligung zur Vollendung. Das ist die zweite Antwort. Die Schrift sagt uns in Epheser 2, Vers 19 bis 21, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und zwar die Gesamtgemeinde. Nicht nur der Einzelne auch, aber auch die Gesamtgemeinde. 1. Timotheus 3, 15, 2. Timotheus 2, 20 und so weiter. Es gibt viele Stellen, die uns sagen, dass die Gesamtgemeinde der Tempel unseres Gottes ist. Ja, wer ist jetzt der Tempel Gottes? Ist es der in Jerusalem? Ist es der Körper Jesu Christi? Breche diesen Tempel ab, für den Aufrichten. Ist es dein und mein Körper? Ist es die Gesamtgemeinde. Welches ist jetzt der Tempel? Da wird man ja ganz hier, da wird einem ja schwindelig. Ja, das so redet die Schrift, das ist die vielfache Deutung der Schrift, die noch kaum bekannt ist, die aber so klar in der Bibel niedergelegt ist, Alten und Neuen Testamentes, ausgehend von den Paulusbriefen, dass wir nur staunen können. Ich will keine weiteren Stellen nennen, ich will nur als Drittes sagen, das Dritte, der dritte Tempel Gottes ist Israel. Israel wird auch genannt der Tempel Gottes. Wir lesen das in Habakkuk, wir lesen das in klaren Liedern, in Zacharia und so weiter und so weiter. Und dieser Tempel Gottes, der wird gereinigt. Was geht Israel durch viele Reinigungen hindurch? Wie wurde die Geißel geschwungen? Und dazu benutzte Gott die bösesten der Nationen. Die Völker, die über Israel herfielen und es straften, nennt Gott die bösesten unter den Nationen. Sie haben die Geißel geschwungen. Wir haben es beraubt. Wir haben das, was Jesus aus Liebe getan hat, das haben die aus Bosheit getan, aber unter der Kontrolle des liebenden Gottes. Von dieser Seite gesehen gewinnt die Judenfrage einen Aspekt, den die gesamte Literatur über Israel von Juden und Christen kaum kennt. Kaum kennt. Freunde, das ist eine wunderbare Schau. Das muss sein. Und ich rede menschlich, das hat Israel verdient, das braucht es. Israel braucht all die Verfolgungen. Das Opfer war nötig von jedem, der vergast wurde. Es war ein Leidensopfer des Christus. Und das ist nötig zur Heiligung und Vollendung. Das ist die andere Seite. Die wird nicht erkannt. Die erkennt nur der, der die Bibel kennt. Die erkennt nur der, der das Herz Gottes kennt. Das heißt, die erkennt nur der, der intimen Umgang hat mit dem Herrn durch den Heiligen Geist. Der sieht das. Israel ist der Tempel. Ich sei stille vor ihm, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Ich sei stille vor ihm, alle Welt. Das heißt, Gott hat jetzt Israel angefangen, zunächst äußerlich zu segnen. Es ist ein Volk geworden, das zerstreut war. Und jetzt kommt die Zeit, wir wissen nicht wann, da gießt er seinen Heiligen Geist aus über dieses Volk. Da werden sie an einem Tage wiedergeboren. An einem Tage ist das je geschehen, dass an einem Tage eine ganze Nation geboren wird. Nein, das ist noch nicht geschehen. Aber das wird geschehen. Das wird geschehen. Dass Gott das kann, hat er bewiesen zu Pfingsten an 3000. Mit einem Schlag wurden die Gläubigen. Das kann Gott. Das kann Gott. Israel, der Tempel Gottes, der musste zunächst durch die Reinigung und die gesamte Judenfrage von der Erde aus gesehen, ist ein Reinigungsprozess des liebenden Gottes an seinem störrischen, halsstarrischen, ungehorsamen Volk Israel. Das ist die dritte Bedeutung. Und jetzt gehe ich weiter. Jetzt kommt Nummer 4. Nicht nur Israel soll diesen Tempel Gottes bilden und bevölkern. Der Tempel sollte ja nicht nur ein Bethaus sein für Israel, er sollte ein Bethaus sein für alle Nationen. Auch für die antisemitischen Nationen, für die auch. Ja, für die auch, für die auch. Sollen auch die mal kommen und anbeten und Jehova preisen. Die Antisemiten, ja, die auch, die werden am lautesten loben. Ha, was werden wir noch erleben und staunen, wenn wir der Schrift glauben würden? Das ist die vierte Antwort. Die Nationen sind auch ein Tempel, in dem Gott sein Lob erschallen lassen will. Höre das Gebet. Zu dir wird kommen. Dankeschön. Alles Fleisch. Alles Fleisch. Psalm 65, Vers 2. Und die Nationen sind Fleisch. Und Israel ist seelisch. Aber die Gemeinde ist Geist. Das sind Dinge. Ja, Brüder, so müssen wir einmal diese Linien sehen. Da staunen wir die nie zu begreifende Liebe an, die sich in heiligem Ernst äußert. Wer seinen Sohn lieb hat, der gibt ihm jeden Tag Schokolade und Praline. Nein, was macht er? Der züchtigt ihn. Hat Gott uns lieb? Wie könnte er anders? Er ist ja die Liebe. Und worin äußert sich die Liebe? Die äußert sich in Zucht, in Züchtigung. und die Zucht, die über die Nationen geht, ist ein Zeichen seiner Liebe. Er reinigt seinen heiligen Tempel. Sein Bethaus ist nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen. Und so sind die Schläge, die die Nationen erdulden, Reinigungsprozesse, in denen man sich verhärten kann oder durch die man näher zu Gott geführt hat. Ich habe den Eindruck, dass das Wirtschaftswunder des Westens zur Verhärtung führt. Die Menschen sind frecher, anspruchsvoller, ungezogener. Die Jugend ist schlimmer geworden, weil man von dem Wort Gottes abweicht. Ich habe oft hier erwähnt, die Abschaffung der Todesstrafe oder der Mangel an Zucht. Die Jugend gehört unter die Zucht, habe ich gesagt. Und wir machen Gesetze für Jugendschutz statt Jugendzucht. Ja, viel besser. Kein Wunder, dass die Verbrechen jugendlicher Banden von 10, 11 Jahren ab in unvorstellbarem Maße zunehmen. Kein Richter hat den Mut, ein offenes Wort zu sagen. Haben alle Angst. Und das ist ein Abweichen vom Wort Gottes. Feigheit. Die Nationen sind auch der Tempel. Denn Gott will auch unter den Nationen wandeln. Du sollst mein Heil sein bis an die Enden der Erde. Unter alle Nationen. Unter alle Nationen. Aber Israel ist das Priestervolk. Und alle Nationen gehören auch zum heiligen Volk. Und der Vorhof wird den Nationen gegeben. Denn nie ein Fuß der Nationen, der Heiden betreten durfte, der wird nun geöffnet. Den Nationen gegeben. Vorhof. Und Israel soll ein Volk von Priestern werden. Und nicht ganz Israel hat seinen Dienst im Heiligtum. Ganz Israel ist ein Volk von Priestern. Und alle Nationen dürfen den Vorhof. Und zuletzt, zu allerletzt, rücken die vom Heiligtum ins Allerheiligste und dann die vom Vorhof ins Heiligtum. Und zuletzt ist Gott alles in allem. Aber das ist die kosmische Schau. Das ist meine siebte Antwort. Die kann ich jetzt nur andeuten. Meine Freunde, wenn uns das lebendig geworden ist, dann reißen wir nicht die Schrift auseinander. Es gibt eine Schriftteilung, die ist Gott gewollt. Heilsam und wunderbar, wenn wir Königreich und Gemeinde unterscheiden. Das ist Gott gewollt, so wie auch unterschieden wurde zwischen den Priestern und denen, die keine Priester waren. Und zwischen dem hohen Priester und den Priestern wurde klar unterschieden. Gott, nicht jeder sagt, ach, jetzt mache ich mal den Dienst, tu mal das. Das ging nicht. Und so müssen wir auch das Wort Gottes scheiden, unterscheiden, aber wir dürfen es nicht zerreißen. Das Wort Gottes ist eine organische Einheit. So wenig, wie ich etwa meinen Körper zerreißen darf. Und sagen, ja, also wir wollen jetzt mal Ordnung schaffen hier mit diesem Körper. Die Knochen für sich und die Blutspäße für sich und die Sehnen für sich und die Muskeln für sich und die Epidermis, die Oberhaut für sich. Und so weiter. Und da legt man die Zähne hin und da die Haare. So ist es der Körper schön geordnet. Das ist genug. Ja, danke. Alex hat recht. Ja, jetzt ist Ordnung. Meine Freunde, aber viele verfahren so mit der Schrift. Das geht nicht. Das ist alles eine lebendige, verfluchtene, organische Einheit. Zu meiner Hand gehört nicht nur Fleisch und nicht nur Knochen, nicht nur Haut, sondern alles. Und das erst ist eine Hand. Seht, meine Freunde, wir wollen unterscheiden und ich sage das mit Bewusstsein aus tiefen Nöten heraus, die ich im In- und Ausland kennenlernte. Im In- und Ausland. Wer aus der Schriftteilung in die Schriftzerreißung kommt, versündigt sich an dem Organismus des Wortes Gottes. Aber hier wollen wir einmal nacheinander sehen, wer ist der Tempel. Und haben gesehen als vierte Antwort, die Nationen bilden den Tempel Gottes, denn das ist der Vorhof für die Nationen gegeben. Nicht nur der Vorhof, aber die Nationen sind drin. Und die Nationen beten an. Und die Nationen sind Bestandteil, dass die Anbetung Gottes sich vollzieht. Die Nationen Bestandteil. Israel ist ein wertvollerer Bestandteil als die Nationen. Bestandteil. Israel ist ein wertvollerer Bestandteil als die Nationen. Aber das Wertvollste sind die, die im Geist in der Wahrheit anbeten. Das ist die Gemeinde. Das ist auch wahr, dass die Gemeinde im Allerheiligsten, Israel im Heiligtum und die Nationen im Vorhof stehen. Aber auch das ist nur Übergang, meine Freunde. Auch das ist nur Übergang. So müssen wir sehen. So vollzieht sich auch dieser Prozess der Tempelreinigung unter den Nationen. Was die Nationen heute erleben, ist eine Tempelreinigung, die Gott an denen vollzieht, die seine Behausung werden sollen, die ihm nahen werden, die ihn anbeten werden. Dass sie dazu fähig werden. Dazu verfährt Gott scheinbar so grausam mit unserem deutschen Volk. Und da ist der Verfahren ja vorbei. Das heißt, ihr Berliner, ihr habt ja jetzt noch Angst. Das heißt, um es noch deutlicher zu sagen, wir haben mehr Angst um euch, als ihr selbst um euch Angst habt. Ich will darüber aber nicht sprechen, denn wir haben nur das reine, lautere Wort Gottes zu sagen. Ich gebe jetzt noch eine 5., 6. und 7. Antwort und hoffe, dass ihr jetzt, die ihr bis jetzt gefolgt seid, persönlich, unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes, die gesamte Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes, Israel der Tempel des Geistes und die Nationen der Tempel, in dem Gott angebetet sein will, auch von allen Völkern. Mein Haus ist ein Bethaus für alle Völker, nicht nur für Israel, alle Völker. Und dann das Wunderbare, und als er sie hinausgeworfen hatte, da gab es als positive Wirkung die Elenden, die Lahmen, die Kranken, die Blinden, die kamen herein und wurden alle geheilt. Und als negative Wirkung die Führer, die Bonzen, würde man heute sagen, die beschließen, wie können wir den Kerl umbringen, der ist in den Wegen, die negative Wirkung. Jede echte Wortverkündigung von Geist und Kraft und Leben hat diese Doppelwirkung, sich den einen ein Geruch des Lebens zum Leben, den Blinden und Lahmen und Tauben, und ist den anderen ein Geruch des Todes zum Tode, denen, die widerstreben, die sich nicht beugen und reinigen lassen wollen. Brüder und Schwestern, widerstehen wir nicht dem Heiligen Geiste, der uns innerlich reinigen will bis hinein in die letzten Fugen unseres beschmutzten Trieb- und Traumlebens, unseres Unterbewusstseins und unseres Unbewussten. Widerstreben wir nicht dem Heiligen Geiste, denn das ist eine Reinigung, die Reinigung, die führt die Heiligung in die Vollendung, in die Anbetung. Ich gehe weiter und gebe die drei letzten Antworten, die 5., 6. und 7. Die 4. Antwort war, die Nationen sind der Tempel. Aber nicht nur die Völker als solche, sondern auch die Erde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir lesen, dass auch die Erde voll sein wird der Erkenntnis Gottes und voll sein wird der Herrlichkeit Gottes. Und dass die Erde umgewandelt oder vielleicht besser gesagt umgeschmolzen werden wird in ein Paradies. Das ist Reinigung. Wenn das tausendjährige Reich kommt, da werden die Pole abschmelzen. Es werden keine gewaltigen Eismassen mehr sein. Da werden die Wüsten zu einem Eden. Eden ist eine Mehrzahl, heißt eigentlich die Wonnen oder die Wonnegärten, etwa, gebildet werden. Das ist Reinigung und seine Folgen, das ist wunderbar. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Da werden Früchte wachsen. Wie sie einmal als Anbruch gezeigt wurden von den Kundschaftern, die große, köstliche Trauben und andere Früchte, steht ausdrücklich da, wir reden immer nur von den Trauben von Eskol, nein, das sind doch andere Früchte, die wurden gebracht, süße, wertvolle Früchte, ihr Hausfrau, da habt ihr es gut, da braucht ihr keine Hühner mehr zu schlachten und zu rupfen, und das heißt, heute gibt es ja die amerikanischen Sitzen fertig, ja. Also, nur einmal. In diesem tausendjährigen Reich wird ein Paradies sein. Da wird die Erde als solche gereinigt sein. Die Erde als solche wird schon geheiligt sein, bis zu gewissem Grad. Das tausendjährige Reich ist nur ein Zwischenstadium zur Vollendung. Die Vollendung ist unendlich größer und der Unterschied zwischen der Vollendung und dem tausendjährigen Friedensreich mit seinen unerhörten Segnungen ist viel größer als der Unterschied zwischen dem tausendjährigen Reich und der Erde, wie sie jetzt ist. Der Jammer und der Dreck und das Unrecht und die Sünde und das Grauen hört einmal auf. Sehr bald nach der Drangsalzeit. Und das werden manche von euch miterleben, die nicht errettet sind. Wenn sie dann im tausendjährigen Reich doch auferweckt werden. Es gibt viele Menschen, die werden auferweckt nehmen, teil am tausendjährigen Reich. Es gibt Menschen, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Die werden nicht erweckt zum tausendjährigen Reich. Sie bekommen kein äonisches Leben. Sie bleiben im Gericht. noch während der 1000 Jahre. Und Geistwesen, was ist das? Was sind das für Dinge? Wenn wir die in ihrer Gesamtschau entwickeln wollten, müssten wir 8 Wochen Bibelkurs halten her. Das ist groß und gewaltig. Und da glaube sie das, weil er aus der Schrift lebt, weil er den Reichtum des Wortes fasst. Das ist die Reinigung der Erde. Nummer 6. Ja, ihr werdet sagen, geht's noch weiter. Ja, es geht noch weiter. Das 6. ist die Reinigung der Himmel. Die Himmel sind ja eigentlich der Tempel Gottes. Die Himmel sind sein Thron und die Erde ist nur der Schemel seiner Füße. Da steht ja die Füße drauf, aber er thront in den Himmel. Das ist sein eigentlicher Tempel. Tempel des Herrn sind die Himmel und die irdischen Tempel, alle miteinander, die heidnischen und die jüdischen und die christlichen, sind nur arme, schwache Nachbilder, armselige Nachbilder oder Vorbilder, wie man will, oder Abbilder des Tempels in den Himmel, der Tempel im Himmel. Lest einmal da, was da an Gottesdiensten vor sich geht, von dem Tempel im Himmel, was da aufsteigt und wie da die goldenen Schalen, die Gebete der Heiligen verwandeln in Weihrauch, der aufsteigt zu Gott. Was sind das für wunderbare Dinge? Das ist der Tempel im Himmel. Und ich sah den Tempel im Himmel. Da sieht man auch den ehernen Altar, ein Altar. Und sieht zu den Füßen des Altars die Märtyrer und so weiter. Das sind nicht nur Bilder. Bilder sind das, was wir auf Erden haben. Das sind armselige, dunkle, verzerrte Abziehbilder von kleinen Kindern, was wir auf Erden haben. Aber was in dem Himmel ist, da ist das Wahre. Das ist der wahre Tempel. Das ist der wahre Tempel. Ja, müssen denn die Himmel auch gereinigt werden? Steht es in der Schrift, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen? Steht das geschrieben? Die Schriftgelehrten, ja, das steht geschrieben. Die Himmel sind nicht rein. Ist Christus mit seinem Blut etwa auch mit seinem Blut durch die Himmel gegangen, um das zu reinigen, wovon die irdischen Dinge ein Abbild sind? Steht das auch geschrieben, Hebräerbrief? Ja? Meine Brüder, was sind wir für Dummköpfe alle miteinander und kennen die Bibel viel zu wenig und erkennen deshalb Gottes Gedanken viel zu wenig und kennen deshalb sein Herz viel zu wenig und haben keine Kraft, keine Freude, keinen Sieg zum Überwinden, zum Frohlocken und können nicht sagen, wie Paulus, jetzt freue ich mich in den Leiden. Ja, meine Freunde, die Himmel, das wäre wieder ein Thema für sich, der Tempel in den Himmel. Die Himmel sind sein Tempel und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen und auch die Himmel werden gereinigt werden. Und die Himmelsmächte, die lernen jetzt schon Lektion 1, die Weisheit Gottes. Denn Christus ist gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Vollerlösung. Ist Christus gemacht und die Engel, die lernen jetzt schon die Weisheit von ihren Lehrmeistern, auf die sie schauen. Und wer sind denn die Lehrmeister, auf die die Engel schauen, von denen sie die Weisheit lernen? Wer sind denn diese Lehrmeister? Die Gemeinde, wir. Auf das die Fürsten über den Gewalten in den Himmelsgewälten, in den Himmelsregionen, lernen an uns, der Gemeinde, die Weisheit Gottes. Das ist die Reinigung der Himmel durch das, was die Engel jetzt an uns sehen. Jedes Gebet, jede Selbstüberwindung, jedes Segnen deiner Feinde, wenn du deine Feinde nicht verfluchst, sondern segnest, das bedeutet nicht nur eine Reinigung deines Herzens, das bedeutet es auch. Nicht nur ein ins Gericht und in die Liebe und in die Gnade führen des anderen, das bedeutet es auch, sondern es bedeutet eine Reinigung der Himmel. Die Himmel haben zugeschaut und priesen seinen Namen laut. Die Engel und Geister der Himmel. Es gibt eine Reinigung der Himmel nach der Schrift. Und so vollzieht sich die Tempelreinigung ausgehend von dem in Jerusalem, der schon lange nicht mehr steht. Über den, der dein und mein sterblicher Leib ist. Und über die Gesamtgemeinde und über Israel und über die Nationen und über die Erde. Auch an den Himmeln, auch die Himmel sind der Tempel Gottes. Sie sind das Reich und müssen gereinigt werden. Sie sind nicht rein in seinen Augen, steht geschrieben. Was ist so ein Wort? von einem ungeheuren Gewicht, meine Freunde. Wie lesen wir da mit ganz anderen Augen alle die Stellen? Als ich mal vor 2, 3 Jahren oder 4, 5 Jahren mögen es sein, anfing alle Stellen nachzulesen über die Himmel, was da alles geschieht, was da alles zu erwarten ist, was da alles noch faul ist und was da alles anders werden muss und so weiter. Da habe ich gestaunt. Da habe ich gestaunt, was es alles gibt. Ich staune jeden Tag mehr über meine Dummheit und über die Weisheit des Wortes Gottes. Das ist wirklich wahr. Jeden Tag. Die Himmel, das ist ein Kapitel für sich. Tempelreinigung in den Himmel. Das ist etwas. Ich will euch mal eine vorlesen, eine Tempelreinigung in den Himmel. Damit ihr das auch glaubt. Ich lese aus Offenbarung 12, Vers 7 bis 10. Nur mal eine. Gibt noch mehr. Da heißt es, es entstand ein Kampf in den Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. So wie der Herr Jesus gekämpft hat mit der Tempelverwaltung, mit den Geldwechslern. Kämpfte mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Also der Drache hat auch Engel. Das Wort Engel, das heißt eigentlich Boten. Boten. Das wird in seiner ganzen Tiefe und Weite viel zu wenig erkannt. Es gibt Leute, die sagen, ach du bist ein Engel, das ist ja alles zu bezeugt. Sag mir mal ein lieber Karlbruder, als ich meinen Dienst zum Glauben gekommen war vor 30 Jahren. Du bist ein Engel, ich hätte dich schon längst zum Dienst eingeladen, aber du hast immer mit deinem Himmel, deinen Engeln und so weiter. Da sagte ich, du hör mal, ich bin bereit, mit dir mich zu unterhalten über das Wesen und den Dienst der Engel in der Gesamtschau der Schrift. Wenn du zuerst mal alle Stellen über Engel nachgelesen hast, also bitte mach das einmal, wenn du soweit bist, und dann wollen wir uns mal zusammensetzen. Dann will ich dir Reden und Antwort stehen, vorher nicht. Denn die Leute diskutieren oft über Dinge, die sie gar nicht kapieren. Lasst euch nicht drauf ein. Lasst euch nicht drauf ein. Also ich lese noch einmal den Kampf in den Himmel, die Reinigung der Himmel. Ein Kampf, der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden, die wurden rausgeworfen, so wie die Wechsler, so wie die Ochsen und Kühe und Stiere und Kälber, rausgeschmissen. Und ihr Machwerk wurde umgeworfen, ihre Organisation, ihre kosmische Organisation. Denn sie sind ja die Kosmokraturen, die Engel. Dieser Kosmos wird abgelöst und zerbrochen. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange. Welcher Teufel und Satan genannt wird, die haben hier 4 Namen für den Feind. 4 Namen. Große Drache, alte Schlange, Teufel oder Diabolos, das heißt wirklich der Durcheinanderwerfer, und der Satan, das heißt der Widersprecher, der Scheitan, der Widersteher, der Widersacher, kann man auch sagen, der die ganze Ökumene verführt. Ihr werdet sagen, in meiner Bibel steht Erdkreis, da steht gar nichts von Erde. Das heißt, das, was bewohnt ist, alles, was bewohnt ist, ist vom Satan zerführt. Glaubt ihr, die Sterne da oben seien nicht bewohnt? Glaubt ihr, die fliegenden Untertassen, das sei lauter Schwindel und dummes Zeug gewesen? Glaubt das ja nicht, dann irrt ihr. Da war viel Schwindel dabei, aber auch viel Wahres. Ich weiß so manche Einzelheiten, aber darüber habe ich nicht zu sprechen lassen. Das ist mein Dienst, das ist meine Aufgabe. Ich habe beim Wort zu bleiben, hier am Wort. Also noch einmal, er wurde ja die ganze Ökumene, das ganze Bewohnte verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinab abgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, und es war Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus, die Exousia, die Vollmacht des Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Die haben ja einen 5. Namen. Die Brüder, die Frommen, die Gläubigen, die sind lauter arme Drücke, alle miteinander. Und da ist noch manches Beklagenswerte und manches Verklagenswerte an ihnen dran. Aber wer dieses Amt übernimmt, die Brüder zu verklagen, das ist ein Verkläger der Brüder, das ist ein Teufel. Er wurde geworfen, der Verkläger der Brüder, der sich Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte und so weiter. Ich will euch nur dieses Wort lesen, dass ihr seht, es gibt eine Tempelreinigung. Der Himmel, denn der Himmel soll der Tempel Gottes sein, wird wieder thronen und wohnen und auf die Erde seine sieghaften Füße stellen. Das zeigt uns, es gibt eine Reinigung der Himmel. Und mehr will ich jetzt nicht sagen,
Ich würde gerne noch aus dem Hebräerbrief Kapitel 4 und 9 einige Stellen lesen, die werdet ihr selber finden. Ich komme zu meinem achten, zu meinem siebten und letzten Punkt, die Reinigung des All. Nicht nur die Himmel, die sind ja nur ein Teil des Kosmos. Aber das All umschließt alles mit Ausnahme Gottes des Vaters. Alles andere gehört zu dem All. Auch der Sohn Gottes als der Höchste und Retter und Erlöser zählt sich zum All. Wenn gesagt wird alles, dann ist klar, dass der ausgenommen ist, der seinem Sohn alles unterworfen hat. Gott, der Vater, ist die einzige Ausnahme, die nicht unter den biblischen Begriff des All fällt. Und nun wird auch einmal das All gereinigt, geheiligt und vollendet, denn Gott wird sein alles in allem. Oder wie Christus gesagt hat und geschworen hat, siehe, ich mache wie viel neu? Alles, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Ergebnis der Reinigung des All als Tempel Gottes. Ich lese mit einem Wort, das ihr vielleicht nicht kennt, aus Prediger 11, Vers 5, wo genau dasselbe noch einmal ausgedrückt ist, was in vielen Zusammenhängen zu lesen ist. Prediger 11, 5. Da steht geschrieben, du weißt nicht das Werk Gottes, der das All zu einem wesensgleichen Kunstwerk gestaltet. Ich habe eben versucht, nach dem Urtext zu übersetzen. Ich lese mal vor, wie es die Elberfelder-Übersetzung sagt. Du weißt nicht, dass der Gottes, der alles wirkt. Aber das Wort wirken, das heißt Poesaita Sympanta in der Septuaginta. Das heißt auf Deutsch, der zu einem Kunstwerk in einer inneren Gleichheit ausgerichtet auf Gott, das ganze All zusammenfügt. Das ist ein Wort von einer Tiefe, von einer Schönheit. Hier gibt es auf jeden Buchstaben zu achten. Das ganze All zu einem Kunstwerk zusammengeschafft, zusammengebildet, emporgehauptet, verklärt, vollendet. Wir sehen also, die Tempelreinigung bezieht sich auch und die Vollendung und die Heiligung, denn die Reinigung ist ja die Voraussetzung der Heiligung und die Heiligung ist der Weg zur Vollendung. Und wenn nun das Ganze all vollendet wird, dann muss es auch zuvor die Reinigung und Heiligung durchlaufen. Anders geht es nicht. Meine Brüder, wenn wir das verstanden haben, wir leben in einer unreinen Welt und haben ein unreines Herz und brauchen der Reinigung. Nicht nur die gottlosen Sünder, nicht nur die Mörder, Verbrecher und die Hurer und die Diebe, nicht nur die. Auch wir Frommen, wir brauchen eine tiefere Durchreinigung. Eine tiefe Läuterung, ein tieferes uns aufdecken lassen unseres Verlorenseins, ein tieferes Anziehen, sich sehnen nach den Licht- und Lebens- und Liebeskräften Gottes. Und dann wird uns das zuteil. Bitte, so wird euch gegeben, das ist ein Wort aus der Bergpredigt, was Israel gilt zunächst. Das gilt aber auch uns, nur wird Israel das gegeben, was es bittet, und uns wird gegeben, überbitten und verstehen, uns, der Gemeinde des Christus, bei uns, das Allergrößte anvertraut ist. Und meine Lieben, deshalb sage ich noch einmal, unser Weg, den wir gehen, ist der Weg der Heiligung. Und die hat als Voraussetzung die Reinigung. Und diese Reinigung des Tempels von damals ist ein Vorbild für unseren Körper, für die Gesamtgemeinde, für das Volk Israel, für die Nationen, für die Erde, für die Himmel, für das ganze All. Und für den Sohn Gottes. Auch er musste einen Sterbensweg gehen. Er wurde zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht. Und brach dann durch in die Verklärung. Er wurde durch Leiden vollendet. Hebräer 2, Vers 10. Der Sohn Gottes. Auch für ihn. Gott ist im Sohne den Weg gegangen, den er seine gesamte Schöpfung etappenweise führt. Und jetzt sind wir an der Reihe. Und heute Abend bist du an der Reihe und bin ich an der Reihe. Das ist die Bedeutung der Tempelreinigung. Persönlich, israelitisch, nationenmäßig, irdisch, himmlisch, kosmisch und göttlich. Gott segne uns, dass wir verstehen, was bei diesem Zeugnis mein innerstes Anliegen war. Reinigung und Heiligung die Vorbedingung zur glorreichen, kostbaren, unaussprechlichen Verherrlichung. Wir erheben uns und beten. O Gott, wir danken dir, du Gott aller Gnade, dass du deine Schöpfung in all ihren Beziehungen durch Feuer und Wasser, durch Zusammenbruch und Zerstörung und Vernichtung, durch Reinigung und Heiligung hineinführst in die Gleichgestaltung mit dir, auf dass du seiest wesensgleich alles in allem. O, lass uns das schauen, lass uns das glauben. Lass uns Ja sagen zu allen Wegen, die uns dahin führen, dass wir darauf eingehen. Dann werden Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe fließen. Dann werden wir mit heiliger Vollmacht singen und sagen dürfen. Dann wird neue Kraft und ungeahntes Leben, Wonnen Gottes, uns durchbrausen und durchbranden in heiliger Glut und in göttlicher Flut. Wir danken, danken dir dafür. Und nun segne uns alle, wie wir hier sind. Oh, wir sind ja allesamt, so wie wir sind, nicht wert vor dir. Aber du hast uns allesamt geliebt und erlöst durch das Blut deines Sohnes und hast uns allesamt bestimmt, dem Gleichbild mit ihm in deine Herrlichkeit einzugehen. Wir sagen Ja, wir sagen Amen, wir sagen Halleluja zu all deinen Wegen und Maßnahmen. Komm in den Tempel unseres Leibes und reinige und tu dein Werk. Und heile, was krank und blind und lahm ist. Und wenn auch der Feind und seine Inspirierten uns umzubringen versuchen. Das Leben hat den Sieg über den Tod. Christus ist stärker als Satan. Das Licht ist wunderbarer als die Finsternis. Und du, o großer Vater, verhältst mit deinem Sohn und deinen Söhnen den Sieg und führst alles zum Ziel. Gelobt sei dein Name dafür. Amen.